dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei Weinliebhaber, beziehungsweise eine Weinliebhaberin, die sich bereits seit knapp 10 Jahren mit dem Thema Wein auseinandersetzt. Und ein Weinliebhaber, der erst seit knapp 2 Jahren so richtig in der Thematik drinnen ist. Und wir verkosten jede Folge einen Wein. Das Spannende daran, der eine weiß nicht, was der andere für einen Wein mitgebracht hat. Und heute in der ersten Folge hast du, liebe Katie, einen Wein für uns mitgebracht.
Ja, ganz genau. Ich bin schon ganz gespannt drauf, was du dazu sagst.
Ja, ich
schenke
auch.
Dann gleich einmal ein, würde
ja,
ich sagen.
Bitte.
Wir starten ja bei jeder Folge mit einer Blindverkostung sozusagen. Das heißt, du weißt nicht, was dich da jetzt genau im Glas erwartet. So. Michi, dann kannst du gleich einmal anfangen.
Ja, was ich
mir
sehe
erzählen.
Hier,
wir ja, haben genau.
Einen sehr schönen gelben, sehr intensiv eigentlich gelben.
Genau, das
Wein
würde ich beschreiben. Kannst du ein bisschen genau beschreiben, was für Gelb es ist?
Ja, es ist doch so ein helleres Goldgelb, würde ich sagen.
Genau, ich würde sagen,
ja,
zwischen,
so sagen? Ja, zwischen Stroh und Gold. Ja,
yes,
genau.
Exactly.
Sehr, nicht ganz klar, aber doch.
Ja, ich würde schon klar nehmen.
Recht also. Klar, ja. Ja, er schliert ein bisschen, ja. Also
genau, schau dir mal die Schlieren an, was tun
sofort,
die?
Ja. Die sind eigentlich komplett zusammenhängend. Ne? Also wir haben keine so einzelnen Tropfen, die da runterlaufen, wenn man das im Glas jetzt so betrachtet.
Ja, es ist relativ dicht, ganz genau.
Genau, also daraus schließe ich was? Das ist natürlich die Frage, die du mir beantworten kannst, dass er alkoholisch ist.
Also es heißt Viskosität, das Ganze, was wir da jetzt ein bisschen beobachten können. Eine höhere Viskosität heißt, dass die Schlieren so ein bisschen dichter sind, ein bisschen langsamer fließen, dass der Wein auch ein bisschen mehr Körper hat.
Ja.
Und das kommt von ein paar verschiedenen Sachen. Einerseits ein sehr extraktreicher Wein, hat sehr, sehr dichte Schlieren, aber natürlich hat auch der Alkohol was damit zu tun und auch Restzucker und so weiter und so fort. Also es ist wie immer beim Wein einige Faktoren, aber wir wissen schon mal, okay, wir sehen, da ist schon ein bisschen was dahinter. Es ist kein ganz leichter Sommerwein mehr.
Jawohl. Was wir auch noch merken hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es riecht schon ordentlich. Und
es
ich
riecht
habe jetzt
schon
das, das Glas noch nicht einmal ansatzweise an der Nase. Also sehr geruchsintensiv kann ich schon jetzt sagen. Du hast das Ganze jetzt auch karaffiert.
Ganz genau.
Warum?
Karaffiert haben wir den, weil erstens einmal könnte er durchaus noch ein bisschen liegen bleiben. Ja, also es ist jetzt kein ganz, ganz junger, aber trotzdem hätte er durchaus noch ein bisschen Lagerpotenzial. Das werden wir auch nachher noch ein bisschen erschmecken und vielleicht auch noch ein bisschen am Gaumen spüren, dass der durchaus noch ein bisschen länger könnte. Mhm. Und er braucht einfach ein bisschen einen Schwung, sagen wir mal so, ein bisschen Oxidation, also ein bisschen Sauerstoff dazu, um sich noch besser zu öffnen. Gerade für eine Blindverkostung ist es immer angenehmer, wenn er schon ein bisschen offener ist dabei.
Mhm.
Also gerade dieser bisschen Sauerstoff tut ihm gut, wobei wir dazu sagen müssen, die Karaffe, die wir da jetzt haben, ist ein relativ hoch aufgeschlossen. Also wir haben jetzt keinen riesigen, schweren, großen Dekanter.
Ja, das heißt, da kommt nicht unendlich Luft
ganz
dazu.
Genau.
Jetzt, sondern
aber so ein bisschen Schwung tut ihm eben gut.
Sehr schön, na, dann würde ich sagen, riechen
an die Nase, mal. Michi, ganz genau. Erzähl mir mal, riecht er für dich sauber?
Grundsätzlich einmal sehr sauber.
Wunderbar.
Er riecht sehr frisch, sehr kühl, würde ich sagen.
Mhm.
Und doch fruchtig.
Ganz genau. Ich finde auch, dass er definitiv eine Fruchtnote drinnen hat. Und du hast vorher schon gemeint, er ist relativ ausgeprägt in seiner Intensität.
Ja, ja, es ist ein sehr, sehr intensiver Geruch.
Und was meinst du jetzt rein
sehr
von der
angenehm,
Nase her?
Ja.
Fühlt er sich schon ein bisschen gereift an? Hat er schon erste Reifenoten? Die kommen ja bei manchen Weinen früher, bei anderen ein bisschen später.
Schwierig zu sagen für mich. Wie kann ich tatsächlich die Reifenote am besten erriechen?
Also Reifenoten sind grundsätzlich so ein bisschen die Tertiäraromen, die kommen erst wirklich mit der Zeit. Das sind bei verschiedenen Weinsorten verschiedene. Einerseits hat man da so ein bisschen, zum Beispiel bei den Rotweinen, wie zum Beispiel beim Pinot Noir, ist es so ein bisschen dieses Erdige, das kommt erst mit der Zeit.
Mhm.
Genau, und bei den Weißweinen gibt es auch verschiedene Noten, die eben erst mit der Zeit ein bisschen ausgeprägter werden. Und da geht dann im Normalfall die Fruchtnote so ein bisschen zurück, ein bisschen in den Hintergrund. Und es kommen so ein bisschen die weniger fruchtigen Sachen hervor. Du hast aber vorher gemeint, es ist durchaus so ein bisschen eine Frucht.
Auf ja, jeden Frucht Fall ist definitiv da. Genau. Ja, hätte
das heißt, ich schon wir haben hier keinen 10 Jahre alten Wein im Glas.
Genau. Mhm.
Genau.
Siehst du, wieder was gelernt.
Das wird
das Schema sein, dieses Podcast, dass ich hier noch sehr viel lernen kann natürlich, aber das macht es ja auch spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht so tief in die Weinwelt eingedrungen sind und da auch genau. einiges mitnehmen können.
Ja, voll. Und noch was riecht er denn für die, Michi? Du hast schon gesagt, ein bisschen fruchtig, aber kannst du mir so ein bisschen erzählen, was du in der Nase hast?
Ja, für mich ist das schon eher so in Richtung Birne so ein bisschen. Mhm. Also Apfelbirne hätte ich da jetzt eher zugeordnet so in die Richtung.
Ich hätte da tatsächlich ein bisschen was anderes zugeordnet.
Ah, ja.
Also
sehr schön,
Birne habe ich interessanterweise gar nicht drinnen. So ein bisschen Apfelnoten sind schon da, wobei die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr vergehen werden. Aber was für mich viel präsenter ist da drinnen tatsächlich, ist gelbe Steinfrucht. Und das ist, falls wir jemals deutsche Zuhörer haben, Aprikosen. Für uns Österreicher ist es die Marillen.
Die Marillen.
Ganz genau. Und ich finde, die Marillennote ist da schon sehr, sehr präsent. Schwenkt noch ein bisschen, lass noch ein bisschen Luft dazu vielleicht. Das tut ihm immer recht gut.
Ja, okay. Na, lass ich mal definitiv sagen hier.
Genau, und ich finde halt nur ein paar andere Noten neben dem Fruchtigen, wo wir jetzt ja gesagt haben, okay, das spürt man eindeutig. Was hast du denn sonst noch? Spürst du irgendwas in der Nase?
Naja, diese Kühle zu Beginn, also sehr dieses frische, kalte, eher in Richtung vielleicht ein bisschen mineralisch.
Genau, ein bisschen Mineralik hat auf jeden Fall drinnen. Ich finde, man spürt auch noch so ein bisschen fast eine kräutrige Note, relativ leicht. Und ich finde, jetzt,
ja,
jetzt habe ich auch so ein bisschen,
wo du sagst, ja.
Ja, schon so ein bisschen Kräutrigkeit hat auf jeden Fall drin.
Mhm.
Und ich finde so ein bisschen so weiße Blüten. Also beim Floralen bin ich ja generell nicht so gut. Das rieche ich weniger gut als andere vielleicht. Aber ich finde in dem Fall so ein bisschen dieses, wenn du dann weißen Frühlingsblumen riechst.
Spannend, ja. Also floral ist, glaube ich, tatsächlich sehr schwierig, sich da wirklich dann auf die einzelnen Sachen einzulassen und das wirklich zu können. Das ist ein bisschen die,
genau, also
die
es
höhere
ist
Kunst tatsächlich.
Grundsätzlich, was man im Glas riecht, das riecht man im Glas, es kommt da total auf die Person drauf an. Mhm. Was ganz wichtig ist bei diesem ganzen Blindverkosten ist, es gibt auf jeden Fall kein richtig und kein falsch. Wenn du da eine Birne riechst, dann riechst du eine Birne und das ist einfach da für dich. Wenn ich keine rieche, dann rieche ich keine. Und es kommt so ein bisschen darauf an, wie man geruchstechnisch tatsächlich geprägt ist. Also wenn du in einer Kindheit immer bei der Oma gestanden bist, während die einen Birnenkuchen gemacht hat, dann weißt du ganz genau, wie das riecht.
Ja.
Ganz genau. Oder was weiß ich, wenn die eine Marillenmarmelade gemacht hat, die Oma. Und du hast dir da helfen können dabei. Dann kommt dir das viel schneller in den Sinn, als wenn du irgendwas ganz Seltenes gerochen hast oder einfach noch nie. Ne? Wenn du noch nie in deinem Leben...
Das ist tatsächlich, wenn man sich, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr... Gerüche nimmt man ja dann auch aktiv tatsächlich wahr.
Ganz
also
genau.
Wie gesagt, die beschäftigen mich ja noch nicht so lange mit diesem Thema und man merkt einfach mit jedem Mal, wo man dann wieder mehr Assoziationen hat und dann auch aktiv halt mehr rausfinden will. Was ich jetzt ganz spannend noch finde, weil du das angesprochen hast, dass man da ein bisschen die Kräuter rausriecht. Ich finde, es wird jetzt mit der Zeit, wo man hier im Glas schwenken, tatsächlich noch um einiges intensiver.
Ganz genau. Man spürt es immer ein bisschen mehr.
Man spürt es noch mehr, ja. Finde ich total spannend. Ist, ja.
Ja, und grundsätzlich riecht das super schön ausbalanciert. Also es ist jetzt nicht Frucht, die komplett hart in die Nase fährt oder so in Richtung, sondern es ist schön
es ist
angenehm.
Kein Einzelgeruch, der da komplett überall im steht. Es sind so viele Sachen, dass ein bisschen zu finden und zu entdecken drin. Ja.
Naja. Ach ja. Nein, ich weiß schon, wieso ich mir den ausgesucht habe.
Ich werde jetzt einmal einen Schluck nehmen.
Ganz genau. Gehen wir weiter. Dann erzählst du mir mal, glaubst du, ist er trocken? Ist er halbtrocken vielleicht sogar?
Also er ist doch einigermaßen süß. Was natürlich in die Richtung halbtrocken geht, richtig?
In dem Fall ist es ja ganz genau. Also grundsätzlich, wenn du am Gaumen so ein bisschen Richtung Süße gehst, dann hast du durchaus die Chance, dass es Richtung halbtrocken geht. Der da ist aber, das kann ich dir schon verraten, noch im trockenen Bereich tatsächlich.
Okay.
Genau. Aber er hat durchaus ein bisschen Restzucker.
Und verteilt sich sehr schnell im Mund. Also er ist sofort eigentlich, finde ich, überall präsent.
Ganz genau.
Richtig, richtig schön. super intensiv. Jetzt bin ich bei der Marille.
Ganz genau.
Jetzt, also wenn du in eine sehr, sehr reife Marille eine beißt.
Exakt. Oder vielleicht sogar in so ein Marillensüßgebäck.
Ja, vielleicht sogar, mit dieses klassische Plundergebäck mit dieser Marille drinnen.
Da sind wir, ja. Ganz genau. Mhm. So ein bisschen dieses Hefige davon macht auch Sinn. Ja. Ich erzähle dir nachher, wieso. Mhm. Also wieso wir da fast beim Gebäck sogar landen. Und ja, also auf jeden Fall noch im trockenen Bereich. Aber ich finde, man hat da so ein bisschen am Gaumen fast Honignoten. Das ist aber eher Richtung Geruch als Richtung Geschmack tatsächlich. Aber das hilft eben auch. So, jetzt hast du einen Schluck genommen. Mhm. Was sagst du dazu? Ist es von der Säure her eher im niedrigen oder im hohen Bereich?
Eher im niedrigen Bereich, finde ich nicht arg. Ich habe schon ein bisschen Säure da, aber für mich jetzt nicht enorm präsent.
Jetzt bitte dich nochmal drum, Michi. Nimm nur einen Schluck.
Ja.
Und während du den Schluck nimmst, spürst du so seitlich hinten bei der Zunge, dass sie ein bisschen was tut. Und wenn du geschluckt hast, dann spürst du, dass sie die Speichelbildung...
Ich spüre ein bisschen beim Schlucken auch, dass sie ein bisschen kitzelt.
Wobei, das ist der Alkohol.
Das ist der Alkohol.
Das, was kitzelt beim Schlucken, ist tatsächlich der Alkohol. Ja. Das heißt, wir haben auch keinen niedrigen Alkoholgehalt hier bei diesem Ding.
Was haben wir da?
Soll ich das jetzt schon erzählen oder magst du das nachher hören? Das sind 13% tatsächlich, was für, wenn wir Weißweine anschauen, relativ im hohen Bereich ist. Mhm. Wobei er trotz allem meiner Meinung nach noch sehr elegant ist. Also so wie der daherkommt, er hat trotzdem eine gewisse Frische in der Nase.
Richtig, und man riecht und schmeckt, finde ich, jetzt kein Alkohol. Also es fühlt sich nicht so an, als war das.
Das ist schon mal gut.
hat man ja doch hin und wieder mal bei vielleicht nicht so einem guten Tropfen.
Ganz genau.
Dass man das einfach gleich schmeckt, dass da halt Alkohol drin ist. Das schmeckt sehr, sehr edel. Aber wir waren bei der Säure.
Tatsächlich, nur ganz genau.
Ja. Und also Speichelbildung habe ich.
Ganz
und
genau.
Ich spüre es auch jetzt noch ein paar Sekunden nach dem tatsächlichen Schlucken, dass das noch so ein bisschen kitzelt.
Ganz genau, da tut sich noch ein bisschen was. Und das heißt, dass es nicht unbedingt eine milde Säure ist in dem Fall. Also es ist jetzt keine super rassige,
es ist keine komplett
Säure oder so.
Aber Säure, die mit erschlägt, sagen wir
ganz
mal.
Ganz genau. Aber wir haben durchaus eine gute Säurestruktur da drinnen. Die bindet das Ganze sehr gut zusammen. Mhm. Und was uns das auch so ein bisschen zeigt, jetzt wenn wir schon ein bisschen drüber nachgedacht haben, okay, Alkohol, Säure eher im gut strukturierten Bereich, doch auf jeden Fall vorhanden. Das heißt, der kann auch durchaus nur ein bisschen liegen, wenn er denn möchte. Der hat die Struktur, das spürt man am Gaumen, das riecht man so ein bisschen, ne? Dass der einfach nur ein bisschen liegen könnte, dass der nur ein bisschen Zeit hätte auch.
Das heißt, die könnte denn jetzt, wie viele Jahre würdest du jetzt da sagen, könnte den jetzt noch liegen lassen?
Das kommt tatsächlich darauf an, wie sehr...
Sagen,
ja, man kann es durchaus so ein bisschen sagen zumindest. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr man gereifte Weine mag. Ja. Also es gab halt sicher Leute, die lassen den vielleicht noch, was weiß ich, 15 Jahre liegen oder sowas in der Richtung.
Tatsächlich so lange.
Okay. Ganz genau. Aber den könnte man auch 5 Jahre noch liegen lassen. Wobei, ich finde, der macht auch jetzt schon richtig Spaß. Deswegen habe ich mir den ausgesucht, so wie er jetzt gerade ist. Mhm. Genau, also wir haben auch schon gesagt, Körper, der ist sofort voll da.
Ne? Der ist voll da.
Ganz
der
genau. Also eher im kraftvolleren Bereich, was auch spannend ist für die Weinsorte. Erzähl dann nachher genauer. Und er ist auch durchaus intensiv und ausgeprägt im Geschmack. Das auf jeden Fall auch. Und ja, wonach er schmeckt, haben wir im Prinzip schon so ein bisschen definiert. Ne?
Genau.
Also wir haben am Gaumen so diese gelbe Steinfrucht, so ein bisschen die Marille, ein bisschen Richtung Topfengolatschen mit Marillen.
Voll.
Ja, ganz genau.
Voll. Oder so eingelegte Marillen auch so ein bisschen in die Richtung, dass das jetzt halt so richtig super intensiv ist.
Jetzt kriege ich fast einen Hunger, da hörst du.
Ja, ja, super cool. Und diese Honignote finde ich ist schon auch wirklich präsent. Also ich hätte es jetzt nicht sofort festmachen können auf Honig, aber... Ja, dann erzähl uns vielleicht einmal ein bisschen, was wir hier tatsächlich vor uns haben.
Also, ja, ganz genau.
Jetzt lüften wir das gerne. Was ist die Story dahinter? Was ist es für ein Wein?
Ja? Und zwar, also ich habe ja ewig gebraucht, um zu überlegen, was ich mir da jetzt für ein Wein aussuche, ganz am Anfang. Ne? Also wir waren so motiviert und haben gesagt, was tun wir denn, wann fangen wir denn an? Und dann haben wir ein Datum gesetzt. Und ich habe halt einfach einige Winzer und Winzerinnen schon auf der Liste gehabt und da haben wir gedacht, na, voll cool, und dann kann ich den machen und den machen und den machen. Aber die Entscheidung, wer als erstes kommt, war sowas von schwierig. Und ich muss da ehrlich sagen, ich habe dann vor kurzem genau diesen Wein im Glas gehabt, habe den getrunken und habe mir gedacht, so,
das
passt, aus Ende.
Sehr gut, ja,
der ist geil, den nehmen wir mal.
Muss ja mal eine Entscheidung treffen.
Ganz genau.
Also,
das
wer
ist
es?
Ein Riesling vom Fred Leumer, Steinmassel 2017. Und der Leumer, Fred Leumer, ist angesiedelt im Kamptal. Das ist in Niederösterreich, in Österreich.
Sehr schön, ja.
Ganz genau. Und zwar in Langenlois, das ist so ein bisschen die Hauptstadt des Kamptals, mehr oder weniger. Es gibt dann rund um Dumm durchaus auch noch ein paar kleinere Orte, wo Wein gemacht wird, aber Langenlois, da sind ganz viele österreichische
Winzer unterwegs. Das kennt man schon auch so, weil es ein bisschen genau. ein Hotspot. Ja.
Fred Leumer kennt sich ja, der ist in Österreich ein ganz großer.
Natürlich. Genau. Das ist ein Name, der sehr präsent ist. Und mich wundert die Wahl natürlich nicht unbedingt, dass du gerade dieses Weingut ausgewählt hast, weil du doch in sehr hohen Tönen immer wieder davon sprichst.
Also. Ja, ich muss das schon sagen. Also der Fred Leumer hat durchaus meine Bewunderung. Er ist einfach ein ganz spannender Typ und auch wie er seine Weine macht und wie er das Ganze angeht, das finde ich einfach super, super cool. Vielleicht vorher nur zum Wein ganz kurz. Du hast gesagt, Jahrgang 2017, das heißt, der ist schon ein bisschen heraus und es gibt mittlerweile schon einen neueren Jahrgang tatsächlich, den 2019er. Aber der ist mal nur zu frisch gewesen. Also der ist einfach, der braucht nur ein bisschen, bis er sich wirklich öffnet. Der hingegen, der ist schon offen genug, dass man wirklich schön riecht, um was geht's denn bei dem Wein und so weiter. Außerdem ist das einfach ein super, super charming Wein. Also ich finde, der ist einfach, ja, sofort da und trotzdem elegant.
Super, super elegant und trotzdem unkompliziert.
Ganz also, genau.
Das ist, kann man leicht festmachen, das ist geil. Ne?
Ganz genau, also das kann es durchaus auch Personen geben, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Wein beschäftigt haben, aber gleichzeitig kannst du durchaus Weinkenner einladen und die sagen, ah, passt, bringen wir.
Was ja besonders schön ist, finde ich immer an einem Wein, wenn er gleichzeitig schmeckt, aber gleichzeitig so komplex ist, dass man auch darüber diskutieren kann.
Ganz genau. Und das ist eben genau einer von denen da. Ja, und das Ried Steinmassel an sich ist auch nicht ganz unspannend. Wie schon gesagt, das ist eben bei Langenlois. Das sind relativ steile Terrassen. Und es ist grundsätzlich relativ karg. Also der Boden ist relativ stark verwittert auch schon. Wenn man das Ganze ein bisschen angeschaut vorher noch, wo genau das ist und wie das liegt, das ist so ein Südwesthang. Und all das ist eigentlich wunderbar für einen Riesling. Weil der Riesling, der will am liebsten kämpfen. Es ist ganz, ganz spannend. Eigentlich würde man erwarten, dass so eine Pflanze am liebsten es gemütlich hat, einen richtig fetten Boden hat, ganz viel Wasser und einfach ein gemütliches Leben. So ist der grüne Veltliner, deswegen passt er sogar zu Österreich. Aber der Riesling, der hat ganz gerne ein bisschen einen Kampf. Also der mag das ganz gern, wenn einfach die Verhältnisse ein bisschen, sagen wir mal, einfach schwieriger sind. Ganz genau. Was ich super spannend finde. Und der hat eben dort seine Verhältnisse ganz genau gefunden. Das Kamptal an sich ist ja eine gute Mischung aus diesem pannonischen Klima einerseits und dem kontinentalen Klima andererseits, was diesen Wein auch wirklich ausmacht. Also der hat durchaus diese Säure und diese Frische, einfach weil wir das Waldviertel in der Nähe haben und weil die Kamp, also der Fluss, ein bisschen Kühle liefert, vor allem in der Nacht. Aber untertags kriegt es dort bis zu 38 Grad und es ist relativ trocken. Also der Riesling hat sein Kampfgebiet und trotzdem kriegt das ein bisschen eine Frische ab, was dann halt nicht zu wumstig macht, nicht zu stark macht. Deswegen, wie schon gesagt, ich finde ihn einfach ganz, ganz super. Und ja, was kann ich da nur erzählen? Ich meine, der Fred Leumer an sich ist ja auch ein extrem spannender Typ.
Ja, erzähl mal ein bisschen was zu dem Weingut. Was muss ich wissen, wenn jemand sagt, ja, was macht den Fred Leumer aus? Was macht das Weingut aus? Also was genau. ist so ein bisschen was man da darüber erzählen kann.
Grundsätzlich ist der Fred Leumer ja einer mit einer relativ traditionellen Geschichte, ne? Der Großvater hat ein Weingut gehabt, das war gemeinsam mit einer relativ großen Landwirtschaft. Die hat er bewirtschaftet. Sein Vater hat dann das Weingut übernommen, hat es dann zu einem reinen Weingut gemacht, ne? Also keine Landwirtschaft mehr dabei. Das ist ein ganz klassischer österreichischer Weg. Und der Fred Leumer hat das Ganze dann übernommen, so in den 90er Jahren rund um Dumm. Also macht das Ganze schon eine ganze Zeit lang. Und der hat sich dann wieder gegen das alles gewandt. Und was ganz, ganz spannend ist, ist, dass in Österreich zu dem Zeitpunkt dieses Ganze Richtung Demeter und biodynamische Wirtschaft oder generell einfach biologische Wirtschaft noch nicht so eine große Welle war. Das ist erst jetzt in den letzten 10 Jahren so ein bisschen passiert.
In den 90ern sind wir da halt noch einfach
ganz genau.
Gut, sondern da wird das eher, glaube ich, noch ein bisschen argwöhnisch bei euch.
Ganz genau. Und er hat sich aber mit ein paar anderen Winzern auch eben aus der Gegend und generell aus Niederösterreich und im Burgenland und Wien zusammengefunden und hat gesehen, dass es diese spannende biodynamische Bewegung gibt eben. Also in Frankreich gibt es das ja schon viel länger als bei uns und hat dann dort gesehen und ein bisschen sich das Ganze angeschaut und hat gesagt, naja, das macht eigentlich Sinn. Ne? Also diese Bewirtschaftung von einem Weingut nicht einfach als strenge Landwirtschaft mit allen möglichen an Pflanzenschutzmitteln und so weiter und so fort, sondern als Kreislaufwirtschaft. Also man mehr oder weniger, man baut sich seinen eigenen Kreislauf in diesem Weingut und schaut, dass man so wenig wie möglich an Zusatzstoffen verwendet, so wenig wie möglich verwendet an Pflanzenschutzmitteln beziehungsweise gar keine mehr. Er hat dann auch wirklich relativ bald den Schritt getan, also 2006 rund um Adum war das, wo er dann gemeinsam, wie schon gesagt, mit ein paar anderen Winzer aus der Gegend, wie zum Beispiel dem Weingut Ott, diesen Schritt getan hat Richtung biodynamisch. Und er wollte aber jetzt nicht unbedingt von irgendeiner Bio-Marke zertifiziert sein. Er hat gesagt, nein, er will sich eigentlich einen höheren Qualitätsanspruch setzen. Okay, und zwar gleich einmal. Das heißt, er hat einfach seine Initiative Respekt Biodyn gegründet, wie schon gesagt, gemeinsam mit ein paar anderen Winzer aus der Gegend. Und hat einfach gesagt, nein, wir machen das gleich einmal richtig, so wie es gehört, seiner Meinung nach oder ihrer Meinung nach. Und hat das seitdem durchgezogen und war eigentlich immer schon, also von Anfang an extrem ja, dynamisch innovativ und unter anderem lässt sich das ganz gut dadurch versinnbildlichen. Er hat nicht nur angefangen mit dem ganzen Biodynamischen, sondern er hat auch dort damals, relativ kurz nachdem er übernommen hat, das war noch in den 90er, Anfang der 2000er glaube ich, er hat dort einen alten Weinkeller gekauft und den Kellerbereich, also diesen schönen über 200 Jahre alten Gewölbekeller stehen lassen und sie obendrauf ein richtig modernes Gebäude gesetzt. Mhm. Natürlich, das ganze Kamptal hat geschaut und gesagt, was tut denn er jetzt?
Ja, genau.
Und was er hat sich halt ganz genau, was tut denn der Leumer schon wieder? Und ganz, ganz spannend, also man sieht halt, der hat einfach immer schon ein bisschen vorausgedacht.
Und also ein Vorreiter und gleichzeitig ja, aber auch ein bisschen einer, der halt Sachen einfach einmal anders macht und einmal
ganz genau, und der einfach gesagt hat, wir probieren das jetzt und wir schauen, was da ist.
Wenig draus macht, was andere sich jetzt darüber denken oder wie andere das machen würden, sondern einfach sein Weg, weil er ganz überzeugt genau davon ist, durchzieht.
Ja, voll.
Sehr cool.
Also er hat angefangen dann langsam, aber sicher eben alle diese biodynamischen Geschichten umzusetzen. Er hat auch Schafe auf seinem Weingut, die mehr oder weniger einiges an Traktorarbeit auch ersetzen. Ne? Also die mähen dann halt das Ganze, auch im Winter sind die da drinnen dann.
Sehr
und
cool.
Er sagt halt, ich finde das so super sympathisch, er sagt halt, naja, diese Tiere geben so einem Weingut bis zu einem gewissen Grad auch wieder die Seele zurück, die sie vielleicht einmal nicht gehabt haben, wie alles so clean und straff und strukturiert war. Und ja, er arbeitet eben grundsätzlich so ein bisschen mit diesen biodynamischen Prinzipien, auf die gehen wir vielleicht bei einer anderen Folge mal genauer ein.
Da wird sie sicher noch das ein oder andere Mal
ich glaube auch, dass die durchaus aber wieder vorkommen werden, ganz genau. Ja, und ja, beim Fred Leumer lasst sich einfach sagen, der ist einfach innovativ nach wie vor. Er hat jetzt, ich meine, dieser Wein hier ist ein ganz, ganz schön strukturierter, man wüsste es nicht, dass er biodynamisch hergestellt ist, wenn man es nicht dazu sagt. Oder es ist halt keiner von diesen klassischen Natural Wines oder sowas in Richtung. Und trotzdem ist er wirklich nach diesen Prinzipien hergestellt. Also es wird der Wein auch spontan vergoren. Mhm. Das heißt mit Hefen, die nicht zugekauft sind, die nicht in irgendeiner Form genverändert sind, sondern also einfach mit den Hefen.
Keine Industrie.
Mit den Hefen, die im Weingarten und im Weinkeller zu finden sind. Das ist einfach ein ganz großer Unterschied. Das macht es schwieriger natürlich, wenn du eine Reinzuchthefe verwendest, weißt du ganz genau, was du erwarten kannst. Aber dann kann halt der Wein, der in, sagen wir, Neuseeland hergestellt wird, relativ ähnlich schmecken wie der halt, was weiß ich, aus dem Elsass kommt.
Genau,
das ist bis zu einem gewissen Grad ein wenig fad.
Ja, natürlich. Aber ist natürlich in einem klassischen Wein, den ich jetzt irgendwo 0815 im Supermarkt quasi kauft, sehr oft der Fall. Ne? Das ist so ein bisschen die Unterscheidung, die man da treffen kann.
Und der Fred Leumer will halt eigentlich so ein bisschen herausstreichen, was ist sein Hof? Also wirklich nicht nur, was ist die Region, sondern auch wirklich, wofür steht er? Was ist die Hofindividualität? Das ist ja halt ganz, ganz, ganz wichtig. Das betont er immer. Und das finde ich halt einfach super sympathisch, dass er sagt, so, das sind wir und so schmeckt unser Wein.
Das heißt, es geht dann nicht so um die Menge, sondern es ist tatsächlich einfach ganz klar.
Ganz genau.
Qualität, wahrscheinlich möglichst wenig Intervention im Keller, klassisch, dass da eher in diesem Prozess gar nicht so viel eben eingegriffen wird.
Ja, absolut. Und er gibt dem Weinen vor allem auch Zeit. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt von ihm. Im Normalfall hast du, also die meiste Standzeit von so einem Wein ist ungefähr 12 bis 24 Stunden. Das hat bei ihm auch so ungefähr die Richtigkeit. Aber er gibt dem Wein nachher einfach noch viel mehr Zeit. Also dieser Gärungsprozess, der dann nachher einsetzt, der ist im Normalfall bei Weinen, die weiß sind, eher abgeschlossen nach, ja, sagen wir mal, circa 1 bis 2 Wochen, plus minus. Ne? Und das wird bei einer Temperatur gegärt von 14 bis 20 Grad. Und der Fred Leumer sagt, ich lasse den Wein so lange Zeit, wie er Zeit haben will. Das heißt, das gärt bis 4 bis 6 Wochen lang. Also erheblich länger. Mhm. Und das ist schon einmal ein ganz großer Unterschied. Und gerade wenn du jetzt, gerade bei diesen ganz, ganz großen industriellen Produktionen dabei bist, da hast du die Zeit
nicht.
Da brauchst du einfach den Wein wieder raus, damit er
nicht reinkommt. Na klar, weil sonst braucht er ja unendlich quasi Fläche, um das Ganze zu lagern und das ist nicht da im Endeffekt. Das heißt, wir müssen schauen, dass der Durchlauf schneller ist. Ja.
Ganz genau. Und auch diese Temperaturerhöhung, ne? Also er lässt dem Wein einfach ein bisschen mehr Freiheiten in dem, was er halt tun will. Er begleitet ihn natürlich, aber es ist so dieses ganz klassische nichts tun, es sei denn, der Wein will was von mir im Prinzip. Mhm. Ne? Also ich begleite den Wein, aber ich hau dem Wein jetzt nicht meinen Stempel drauf und mache dazu genau dem, was ich jetzt unbedingt einschienig haben will.
Genau, ich versuche ihn nicht zu verändern, sondern ich versuche ihn einfach zu dem zu machen, genau, zu entfalten.
Genau.
Schön. Sehr schön.
Und das ist halt einfach so ein schöner Gedanke, dass der Wein wirklich Zeit hat, sich da zu dem zu machen, was er denn sein will. Und man sieht, dem Wein gefällt es. Mhm.
Sehr schön, uns gefällt es auch. Willst du, wenn du den Wein jetzt bewerten müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10 quasi, ist das für dich ein sofort 10 von 10?
Den würde ich auf jeden Fall wieder kaufen und dann wieder kaufen und dann wieder kaufen und dann ein bisschen im Keller liegen lassen und dann würde ich wieder kaufen. Also der ist schon relativ knapp bei den 10 dabei, da die
sagen. Sehr gut.
Was sagst du dazu, Michael?
Für mich ist er ein wenig von der Süße tatsächlich, ist mir das ein bisschen zu viel. Ich kann das ruhig noch ein bisschen trockener haben, finde ihn aber insgesamt super, super spannend. Also ich würde ihn sicherlich einmal kaufen. Vor allem auch, um ihn einmal zu lagern, weil das würde mich natürlich auch sehr interessieren.
Genau.
Aber ich würde mir jetzt keinen 12er Karton sofort kaufen oder so. Oder da jetzt für jedes Mal den rausholen. Das heißt, ich würde ihm geben so 8 von 10 Punkte, glaube ich. Aber richtig, richtig gutes Ding. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Und ja, ich glaube, damit sind wir im Endeffekt am Ende unserer Folge angelangt. An dieser Stelle der Hinweis, wir freuen uns sehr über jedes mögliche Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt auf Instagram, Wein für Wein. Ihr könnt uns auf der Website weinfuerwein.at, wo ihr natürlich auch alle Infos findet zu den einzelnen Folgen, könnt ihr uns auch erreichen. Ihr könnt uns persönlich schreiben, vor allem dann, wenn ihr entweder Feedback zu einer Folge habt oder wenn ihr einen bestimmten Wein uns vorschlagen möchtet, den wir unbedingt kosten sollten. Dazu einfach entweder kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at per Mail ganz einfach schreiben. Wichtig, bitte schreibt uns das nicht über Instagram zum Beispiel, weil dann sehen wir es beide und dann ist es natürlich schade, weil wir möchten ja jedes Mal ein bisschen diesen Überraschungseffekt der Blindverkostung da schon mitnehmen, weil es natürlich besonders spannend ist, wenn man auch nicht weiß, was man da eigentlich im Glas hat und was einen erwartet. Und zu guter Letzt, wir freuen uns natürlich extrem, wenn ihr uns auf allen Plattformen bewertet oder folgt, wie zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder allen anderen Podcast-Plattformen, weil es einfach extrem viel Reichweite bringt, extrem viel Sichtbarkeit für uns bringt, wenn das gut und viel bewertet ist. Und damit hilft ihr uns im Endeffekt, dass wir jede weitere Folge hier aufnehmen können.
Genau, auch Dankeschön von meiner Seite. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.